Wir preisen ihn. Du allein bist herrlich. Preis Gott. Du allein bist König. Du allein bist würdig. Halleluja. Preis Gott. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass auch gerade jetzt in diesem Augenblick ich dich anbeten darf. Und dass du uns einladest, wahre Anbeter Gottes zu sein. Im Geist und in der Wahrheit. Lass unsere Hände emporheben und lass uns Gott anbeten. Lass uns preisen, ihn rühmen, ihm danken. Du liebst uns. Vater, du verstehst uns. Du kümmerst dich um uns. Ich danke dir, dass du für uns sorgst wie ein guter, treuer Vater. Ich bete dich an. Halleluja, du bist würdig, heute Nachmittag von uns Dank, Lob, Preis und Ehre zu nehmen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Heute möchten wir uns Gedanken machen über Anbetung. Die Auswirkung, was bewirkt Anbetung? Was passiert, wenn ich Gott anbete und Gott preise? Diese Auswirkung, darüber wollen wir uns Gedanken machen. Und zuerst möchte ich euch einladen für die nächsten Gottesdienste, Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr, nächsten Sonntag, jetzt den kommenden Sonntag, haben wir Taufe um 19 Uhr. Wer noch nicht biblisch getauft ist, der sollte sich Gedanken machen, ob das nicht sein Weg wäre. Keiner wird bei uns gezwungen, keiner wird zur Taufe getragen, da musst du selber kommen und musst selber sogar ins Taufwasser steigen. Also niemand wird dir dabei helfen, es ist deine persönliche Entscheidung. Du willst einen Bund mit Gott schließen. Und das hat Konsequenzen. Genauso wie mit Heiraten. Niemand kann gezwungen werden zu heiraten. Es ist eine ganz freiwillige Sache. Du entscheidest dich ganz freiwillig, ich will diesen Mann, diese Frau heiraten und ich will mit ihr oder ihm durch dick und dünn gehen. Und das hat Konsequenzen. Heute über die Auswirkung der Anbetung. Anbetung hat so viele Nebeneffekte. Wenn du Gott anbetest, hat es so viele Nebeneffekte. Und ich möchte über diese Nebeneffekte reden und dich einladen, sich Gedanken zu machen. Was für Nebeneffekte hast du oder haben wir, wenn wir Gott anbeten? So Nebenprodukte. Wir rufen zuerst einmal Gott als König aus. Und der König muss ausgerufen werden. Also der, so wie bei uns der Kanzler oder der Präsident muss gewählt werden, so wird der König ausgerufen und Anbetung ist der Weg, wie man den König ausruft. Er ist Herr, er ist König, er ist Gott, er hat alles in der Hand, er kontrolliert alles und ich vertraue ihm, ich folge ihm, ich gehe mit ihm, etc., etc., etc. Unsere Stimme bringt Gott auf den Thron, also auf den Thron unseres Herzens. Durch das Lob Gottes, durch seine Anbetung wird Gott erhoben, durch Kritisieren, durch Nörgeln, durch Meckern, durch Murren, kann Gott beleidigt werden und kann Gott degradiert werden. Gott ist tot. Oder ich sage, er lebt, er lebt, er lebt für alle Zeit. Mein Jesus, ja, er lebt. So, es ist ein großer Unterschied. Je nachdem, was ich sage. Unsere Stimme ist für Gott sehr, sehr, sehr wichtig. Was er sagt und was wir sagen. Er hat uns Ja gegeben und wir müssen einfach Amen sagen. Und Anbetung ist nichts anderes. Herr, ich bin mit dir einverstanden. Jawohl, Herr, jawohl. Und ich gehe mit dir. Was die Anbetung will, und was sie bewirkt und wozu ist die Anbetung da? Lass uns Gedanken machen. Also zuerst einmal, es erhebt Gott. Es erhöht unseren König. Und die Anbetung, da fängt an etwas zu fließen, fängt an sich etwas zu öffnen. Wenn du anbetest und je mehr du Gott anbetest, desto mehr öffnen sich die Schleusen Gottes, die Schatzkammern des Herrn. Anbetung ist das Wichtigste im gesamten Universum. Ist alles auf die Verherrlichung des Schöpfers angelegt. Schon morgens, wenn du die Vögel hörst, also ich mag das, also beim offenen Fenster und schon die Vögel, die zwitschern, noch im Dunkeln üben die schon für die Chorstunde. Also die Anbetung. Und alles will verherrlicht werden. Darauf ist die ganze Menschheit, das ganze Universum, alles darauf angelegt. Und alles verherrlicht den Schöpfer. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Der Luzifer, der Teufel, der Dämon, das sind dumme Geister. Aber Luzifer war der Thronengel. Er war für die Anbetung zuständig und er hat Gott die Anbetung verweigert. Und jetzt muss ich einspringen. Eigentlich, wir sind Lückenbüßer. der Anbetung. Also der Luzifer sollte Gott anbeten, aber das, was ist passiert, er hat nicht getan, sich verweigert. Und deshalb versucht der Luzifer auch konsequent, die Anbetung Gottes zu behindern. Oder dann auf seine Art und Weise umzulenken und umzupolen, dass dann diese Superstars, Megastars und so weiter, die werden dann angehimmelt, die stehen dann im Zentrum, denkt nur an Michael Jackson jetzt und vorher und nach seinem Tod und so weiter. Da stehen die Superstars und eigentlich die ganzen Superstars heutzutage, was Superstars sind, die also mit Musik und Kunst und dergleichen zu tun haben, die sind nichts anderes von Gott bestimmt gewesen, von der Ewigkeit her, zum Lob Gottes. Ich muss vorstellen, stell mal vor, wenn Michael Jackson Gott gelobt hätte, was wäre da passiert? Wie hätte er zum Lob Gottes singen können? Aber eigentlich, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe von einem Pastor aus USA gelesen, also eigentlich einem Musiker, der also mit Chorarbeit zu tun hat. 3 Wochen bevor Michael starb, hat er noch mit ihm zusammen gebetet. Und Michael Jackson hat mitgebetet sogar. Also er war dem Religiösen nie ablehnend. Also wir wissen nicht über die Ewigkeit. Der sagte, also er hat zwar nicht das Gebet der Lebensübergabe gesprochen, das muss man auch nicht. Also gar nicht groß. Wenn du Gott anbetest und mitbetest, ist Gott dabei. Und dann haben die Sender, ein Sender gesagt, und jetzt kann er Gott da oben loben und preisen und ihm was vorsingen. Aber du siehst, da ist die Welt. Da sind die Menschen. Aber eigentlich diese ganzen Superstars, wenn du so einen Superstar siehst, dann sagst, tut mir leid, diese Leute sind eigentlich bestimmt gewesen zur Anbetung Gottes. Zum Lobpreis Gottes. Wenn sie Gott nicht anbeten, beten sie das goldene Kalb an. Kinder Gottes, ich denke Israel, das war die erste große Sünde, die Israel begangen hat nach der Befreiung. Sie beten dann das goldene Kalb an und verherrlichen das und denken, sagen, das ist unsere Führung, das ist unsere Leitung, die bestimmen unser Leben. Die ganze Popkultur, die ganzen Medien und alles, die ganze Musik, Theater, Kunst, die Medien sind nichts anderes als auf Anbetung angelegt, zum Lob Gottes. Ob die das wissen oder nicht, wollen oder nicht, also sind alles zum Lob Gottes angelegt. Der Erfolg. Ein Mensch, wenn er Erfolg hat, ist nichts anderes zur Anbetung. Guck mal, was der da leistet, was der geschafft hat. Letztendlich ist Gott, sollte Gott gepriesen werden. Und sie haben Gott nicht gepriesen, heißt es in Römer 1. Und sie haben Gott nicht geehrt. Aber letztendlich angelegt ist alles auf den Lobpreis Gottes. Die gesamte Schöpfung. Ob es jetzt in der Tiefe, ob das auf der Erde ist, ob die Berge sind, die Wolken, die Sonne, die Sterne, alle dienen zur Anbetung Gottes. Alle Geschöpfe. Oder wenn wir als Menschen uns auszeichnen, was leisten, auch wir sind zur Anbetung Gottes geschaffen. Dann lobt man und stellt mal, guck mal, das, dieser Superstar, was der geleistet hat, nichts anderes zur Anbetung Gottes. Je mehr man jemand umjubelt, und Preis, desto mehr leistete so ein Mensch. Es gab zeitlang bei uns in Deutschland so einen Spruch, hast du schon dein Kind gelobt? Und wenn du so ein Kind lobst, leistet ein Kind mehr. Wenn du einen Menschen lobst, leistet er mehr. Das heißt also, wir sind auf Anbetung angelegt, auch als Ebenbild Gottes. Selbst wenn es Einbildung ist, auch das ist nichts anderes wie Lob, Selbstlob. Der Teufel kommt zu Jesus und verlangt das Allerletzte, das ist das, worauf er angelegt hat, bete mich an. Anbetung. Also an der Anbetung muss was dran sein. Ignoriere jemand, verweigere sein Lob und so weiter, dann platzt er, fällt runter und lasse jemand links liegen und der Zirkus ist zu Ende. Wenn du also jemand nicht beachtest, wenn du also Gewinner sein willst, im Vorteil sein willst, musst nur den Menschen nicht anhimmeln und nicht verherrlichen. Du kannst sagen, ja, du hast recht, aber, und schon fällt er runter. Aber ich habe eine andere Meinung. Auf dieser Welt lebt alles und strebt nach Anerkennung, nach Lob. Und Anerkennung erreicht man durch enorme Opfer, Anbetung wieder. Ohne Opfer gibt es keine Anbetung. Alles will glorifiziert werden, verherrlicht werden, so auf dem Podest oben stehen, gerühmt werden. Die meisten Menschen, denen fehlt Anerkennung. Und Lob ist nichts anderes wie Anerkennung. Alles will gelobt werden, geehrt, anerkannt, ausgezeichnet. Ich denke nur, die ganzen Bonzen der DDR und des Ostens mit den ganzen Medaillen und den ganzen Auszeichnungen, das ganze Klimbim, die ganzen Orden, nichts anderes als, selbst wenn es nur Plastik ist, der Mensch will gelobt werden. Der Mensch will anerkannt werden, wieder ein Orden. Gib jemand einen Orden, dann ist er schon glücklich. Viele Leute wollen gar kein Geld, die wollen nur einen Orden haben. Und das ist ihnen viel mehr wichtiger als Geld oder ein Diplom, eine Anerkennung. Das ist alles Anbetung. Und nur so, durch Anbetung, egal was es ist, wenn es nicht Gott ist, dann entstehen die ganzen Dämonen. Und davon leben die. Bet mich an. Man will was sehen, was präsentieren, was darstellen, was repräsentieren. Das ist Anbetung. Mir geht es heute um die Anbetung Gottes, aber zuerst einmal, dass du weißt, das Umfeld, was ist Anbetung? Der normale Mensch, der lechzt regelrecht nach Anerkennung. Lobe ihn. Und er versucht sich ständig zu messen, bin ich besser wie der? Und was bin ich? Anerkennung. Das ist, was wonach der Mensch strebt. Doch wer die Anerkennung Gottes hat, wer weiß, das ist mein Vater, der liebt mich und ich bete ihn an. Der hat es nicht nötig, die Anerkennung der Menschen. Der kann auch ohne die Anerkennung der Menschen auskommen. Wir sind nicht davon abhängig, im Rampenlicht zu stehen. Wer Gott anerkennt, der wird nicht den Leuten mehr hinterherlaufen und bet mich an. Der wird Gott anbeten und er wird nicht nach den Leuten gucken. Der wird auch nicht Menschen so als Anhänger suchen. Weißt du, die Politiker, die brauchen Stimmen, die brauchen so eine Partei. Partei ist auch nichts anderes als eine Gruppe von Anbetern. Die jubeln dann den Politiker hoch. Wer an Gott gebunden ist, der wird nicht jedem Dummkopf nachlaufen. Der wird wissen, ich gehöre ihm, ich bin sein Ebenbild, bin eine Kopie Gottes, ich bin ein Original. Und weil, wenn du eine Kopie Gottes bist, wirst du ein Original werden, du wirst niemand mehr kopieren zu versuchen. Was haben die Menschen Großes geschaffen und was hat Gott geschaffen? Wenn ich seine Hände Werk sehe, wie groß ist mein Gott? Alle Himmel rühmen, jauchzet ihr Himmel, lobet ihr Himmel, Anbetung. Gott erwartet auch Anbetung. Und wir sind geschaffen zum Lob Gottes. Und in der Bibel heißt es, aus dem Mund der Unmündigen hat er sogar seinen Lob vorbereitet. Wer Gott erkannt hat, der schaut nicht mehr auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Die Anbetung richtet sich nach drüben, nach oben, auf das Unvergängliche. Da richtet sich unsere Anbetung hin. Wir beten nicht Menschen an, wir beten nicht das goldene Kalb an. Oder deshalb hat Gott gesagt, du sollst kein Bildnis machen zur Anbetung. Also Foto darfst du machen. Also so viele Leute, die kommen dann und sagen, ja, du darfst gar keine Bilder aufhängen, das ist Götzendienst. Nein, diese Dinge anzubeten, Ikonen anzubeten, oder irgendwelche Heilige anzubeten, Menschen. Nein, wir sollen nur Gott anbeten. Und Gott ist unvorstellbar. Gott wohnt in einem Licht, wo niemand hinkommt. Wer einmal Gottes Plan erkannt hat, was Gott will, seine Weisheit, Gott, du bist groß zu rühmen, zu preisen. Dahinter, wenn du siehst, was hinter den Dingen alles steht. Das ist nicht nur der Berg, sondern der Berg lebt. Oder das Meer lebt. Der wird nicht mehr sich an Menschen aufhalten, was die alles gebaut haben, so Denkmäler. Auch so ein Denkmal ist nichts anderes wie eine Form der Anbetung. Denkmal, erinnere dich. Warum sage ich das so? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an, weil Gott sieht noch viel mehr, die Mikro- und die Makrowelt, die kleine und die große Welt. Und erst der Glaube an Gott sprengt diese Horizonte. Mein Gott hat das alles gemacht. Glory, Halleluja. Ehre sei Gott in der Höhe. Ich bete nicht Schwachsinn an, was Menschen machen, so Kunstwerke. Weißt du, wenn ich an Picasso denke, dann nimmt er einen Pinsel, ein paar Mal rummalen und das ist schon unbezahlbare Kunst. Kunst ist aus nichts was zu machen. Aus nichts schuf Gott Himmel und Erde. Gott hat die Menschen zu seiner Anbetung geschaffen, als Krone der Schöpfung. Er hat sie zur Gemeinschaft mit ihm angelegt. Sie sollen Gott erkennen, seine Größe und preisen. Wie groß, schau der Sternenzahl an, so den Kosmos, diese ganzen Galaxien, schau das an. Die sind alles zur Anbetung Gottes geschaffen, damit der Mensch anschaut und sagt, das ist mein Gott, ich bin so klein. Und das hat alles mein Vater gemacht. In 1. Mose 4, 21, da wird uns der Sohn von Lamech erzählt, von ihm der siebte nach Adam, und er heißt Jubal. Es ist interessant, auch die Namen haben eine Botschaft in der Bibel. Und der siebte nach Adam, 1. Mose 4, 21, der Jubal, er ist der Erfinder der Musikinstrumente. Also vorher gab es keine Instrumente. Aber man klatscht in der Hände oder man gebraucht die Stimme und so weiter zur Anbetung. Aber Jubel hat Musikinstrumente erfunden oder kreiert. Und da kommt auch das Wort Jubel, vom Jubel. Und Jubel bedeutet Bäche, Flüsse, feuchtes Land, eigentlich übersetzt vom Aramäischen her. Und daher auch, wenn man von bewässertem Garten redet oder die Wüste wird blühen und grünen und so weiter, dann spricht man immer vom Jubel, vom Jubiläum, vom Jubel. Jubel, also ist das heißt übersetzt bewässertes Land. Also wenn du anfängst zu jubeln, wird dein Land bewässert, lebt dein Leben auf, beginnst zu grünen. Jubel motiviert. Also Jubel ist der siebte nach Adam, der Erfinder von Musikinstrumente. In Psalm 46, Vers 4, die Stadt Gottes soll voller Jubel sein. Die Gemeinde sollte voller Jubel sein. Dein Leben sollte voller Jubel sein. Noch bevor du zum Frühstück dich setzt, solltest Gott loben und preisen. Nicht nur, wenn du aufstehst, sondern den ganzen Tag. Und die Stadt Gottes soll voller Jubel sein. Das heißt, du solltest immer in der Gegenwart Gottes bleiben. Und solange du jubelst, bist du in der Gegenwart Gottes. Wenn du in dem Moment, wo du anfängst zu meckern, zu klagen, zu murren, bist du in der Küche des Teufels. Also kannst wählen, im Wohnzimmer des Herrn zu sein, in der Stadt Gottes. Die Stadt Gottes ist voller Jubel. Und da wird der Herr gepriesen, wie auch immer, Psalm 46, Vers 4. Den Himmel ohne Jubel sich vorzustellen, kann ich nicht. Also da wird Tag und Nacht gesungen, die verschiedenen Chöre, so wie im Tempel Gottes gab es für alle Stunden einen bestimmten Chor. Die können ja nicht die ganze Zeit singen, aber die lösen sich ab, das geht nahtlos, ging der Gottesdienst nahtlos über, so ein Nonstop-Gottesdienst und immer Jubel, immer Jubel. Wenn der Mensch nicht mehr jubelt, verödet er, verarmt und verkümmert, wenn er nicht mehr jubelt. Es ist so wichtig, dass du jubelst und jubilierst. Und du solltest einen Grund finden zum Jubeln. Einfach staunen, das ist das Erste. Ich komme nachher, wie wir da hinkommen. Oder einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Du solltest, selbst wenn du nichts hast, dann gib etwas. Und sagst, Halleluja, Vater, ich danke dir, dass ich so viel, auch wenn es nichts ist, dieses Schärflein der Witwe. Aber ich darf dir dieses Schärflein geben, juble. Ich darf etwas für Gott tun. Fröhliche Gedanken. Gebrauche deine Glieder. Weißt du, du musst nicht viel machen. Du musst nur in die Hände klatschen. Klatsch. Sogar die Bäume sollen in die Hände klatschen. Wie viel mehr wir Menschen, wenn wir, die haben gar keine Hände. Die haben nur Äste. Aber du hast Hände. Klatscht die Völker in die Hände. Jubelt laut vor Freude. Preis Gott. Schwank vor dem Herrn. Das ist Jubel. Einfach. Du solltest auch mal zwischendurch morgens, wenn du aufstehst, du solltest so ein bisschen schunkeln hin und her. Und das ist schon Jubel. Alles, was Odem hat, lobe in mir. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Und weißt du, wir Deutsche, wir sind steif. Wir sind steif. Gott möge den Deutschen vergeben, aber die sind richtig Stoffeln. Die sind steif. Wir sollten schwanken, tanzen vor dem Herrn. Und wenn es morgen aufstehst, schon deine Gymnastik und sagst, Halleluja, Vater, das ist mein Lob, das ist mein Preis, das ist meine Anbetung für dich. Und ich freue mich im Herrn. Deine Gelenke sollen Gott loben und preisen. Deine Knie, deine Hüfte, deine Wirbelsäule. Warum so viele Leute steif sind an der Wirbelsäule, ist, die loben nicht den Herrn. Dein Nacken, hebt eure Hände. Das ist schon ein Zeichen, ich lobe Gott. Den Teufel würden wir alle loben. Um das goldene Kalb würden wir alle tanzen. Aber den Herrn. Der Teufel hält uns ab vom Lob Gottes und deshalb, wir sollten uns zwingen. Ich will den Herrn loben. Ich will im Geist singen. Ich will im Sinn singen. Das hat nichts zu tun, du sollst oder du kannst oder du sollst. Nein, ich will. Das hat mit meinem Willen was zu tun. Und ich aktiviere meinen Willen. Fröhliche Gedanken stärken unsere Glieder. Sie spornen uns an. Jubel führt uns zum Überfluss. Bringt uns in Bewegung, löst eine Lawine des Segens aus. Jubel. Ich lese Jesaja Kapitel 35 von 1 ab, aber Vers 6 ganz besonders betone ich, also vom Jubel. Jesaja 35, die Wüste und Einöde wird frohlocken. Da ist ja nichts da. Wüste und Einöde, da ist überhaupt nichts. Und die Wüste lebt. Ich lade dich mal ein, eine Nacht draußen in der Wüste zu verbringen. Da kribbelt's. Sobald es dunkel wird, da wacht die Natur dort auf. Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Wüste, also nicht der Garten Eden, die Wüste. Und also jeder hat einen Grund, Gott zu loben und zu preisen. Also wenn die Wüste das kann, solltest du zweimal können. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände. Kinder Gottes sollten morgens Gebetsgymnastik machen. Und das, ich möchte ihm Mut machen, mach Gebetsgymnastik. Einfach Halleluja, tret auf der Stelle, tanz vor dem Herrn. Auf der Stelle, das muss, weißt du, wir denken, wir müssen jemanden vortanzen. Du musst dem Herrn tanzen. Dem Herrn singt und spielt dem Herrn. Wenn du kein Instrument hast, du hast 10 Seiten. 5 auf der linken und 5 auf der anderen Seite. Also du bist doppelseitig. Preise den Herrn. Hier stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht da euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Und dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Was glaubst du, wenn du wieder durchblutet wirst? Wie das alles so funktioniert plötzlich. Die Ohren der Tauben werden geöffnet werden. Dann zischt es nicht mehr in den Ohren, dann drückt es nicht mehr in den Ohren, dann pfeift es nicht mehr in den Ohren. Ich sage dir die Wahrheit, ich möchte, weißt du, wenn wir das nicht tun, dann müssen wir zu den Hindus und Buddhisten gehen und dann Yoga-Übungen machen, Atemübungen machen. Das machen wir, weil die Christen in Europa verlernt haben. Die stehen stramm und still und die bewegen sich nicht vor dem Herrn. Wenn wir zum Herrn kommen, klatscht in die Hände, ihr Bäume. Und hier sagt, und hier sind die ganzen Körperteile angesprochen, Augen, Ohren, Knie, wankenden Knie, müden Hände. Wir sollten Gott loben und preisen, alles was in uns ist. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Der Lahme wird springen wie ein Hirsch, wenn er Gott lobt und preist. Die Gläubigen, die werden sogar hüpfen wie die Mastkälber, steht an einer Stelle. So wenn sie im Frühjahr aus dem Stall raus auf die Weide kommen, die wissen gar nicht, wo sie sind, die denken, sie sind jetzt im Himmel gelandet. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Dann werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Versteh, was Jesaja 35 sagt. Versteh, und dann weißt du, was Anbetung ist. Was echte Anbetung ist. Anbetung betrifft Seele, Geist und Körper. Und da profitiert nicht nur die Seele. Die kann auch im Bett, im Flachliegens, kann sie Gott anbeten. Aber der Körper muss dabei sein. Und du musst immer den Körper mitnehmen, nicht nur den Geist und die Seele irgendwo da im siebten Himmel schweben lassen. Dann werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo er zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor Schakale gelegen haben, der Teufel, Dämonen und, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihn gehen, die Reinen also. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und von Zion mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzer wird entfliehen. Auswirkung der Anbetung. Schmerz und Seufzer wird entfliehen. Ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt. Ich habe gesagt, Bruder, mal tut es, könntest du mit mir beten? Ich habe Dämonen. Ich höre lauter weltliche Musik. Ich höre Stimmen und. Und das ist okay. Ältere Schwester, ich höre Stimmen und ich höre weltliche Musik. Die Musik, wo ich früher mal als junges Mädchen getanzt habe, diese blöde Musik höre ich. Ich wusste mir nicht zu helfen. Da habe ich gesagt, so, Schwester Lydia, so hieß sie, habe gesagt, wenn du wieder solche Musik hörst, mach nichts anderes, Hände hoch, heb die Hände und preis den Herrn. Das hat sie gemacht. Sobald die Musik kam, und die kam meistens abends und nachts im Bett oder wo sie auch immer war, ganz besonders der Teufel greift die Leute nachts an. Und dann steht unsere Schwester Lydia auf und preist den Herrn. Und er sagt, du brauchst gar nichts beten. Dann fragt sie, was für ein Gebet. Ich sage, gar nichts. Du musst nur deine Hände emporheben und in deinem Zimmer auf und niedergehen. Und das machst du dreimal. Das reicht. Hat sie gemacht. Und dann habe ich gefragt nach einer Weile, Schwester, wie geht's dir? Kein Problem. Die Stimmen wollten kommen, aber ich habe die Hände hochgehoben, bin dreimal im Zimmer rauf und runter gegangen und ist vorbei. Und das immer, wenn sie kamen, aufgestanden, dem Teufel keinen Raum gegeben, gibt dem Argen keinen Raum. Steht in der Bibel. Gibt dem Teufel keinen Raum. Hat sie gemacht. Jetzt erzähle ich doch einem Altenpfleger, der ein Altensheim, dein Eppingen, bei Heilbronn leitet. Ich habe gesagt, hör mal, ich habe eine ganz neue Heilmethode, wenn die Leute Stimmen hören und in den Ohren saust. Und was, ich habe eine ganz tolle Heilmethode. Und also wenn Dämonen die Leute belasten, dann sage ich, die Hände hochheben und dreimal rauf und runter gehen im Zimmer. Und das ist alles vorbei, der ganze Spuk für die ganze Nacht. Dann sagt er, es ist nichts Neues. Weißt du, der Blutdruck, der Kreislauf durch die Hände, indem man die Hände emporhebt und sie ein bisschen bewegt, auf und ab geht, dann kommt der Kreislauf wieder normal. Und das hat alles mit Kreislauf zu tun. Das hat alles mit Kreislauf zu tun. Brüder und Schwestern, alles, was in unserem Leben so mit Dämonen und Spuk und was ist, hat alles mit Kreislauf zu tun. Du musst den anderen Kreislauf in Bewegung bringen und sagen, ich will den Herrn loben. Und die Auswirkung der Anbetung ist, schon wenn es keinen anderen Nutzen hat, hat schon für den Kreislauf eine wunderbare Nutzung. Und wir müssen viel mehr auf den Körper achten, denn der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, Leute. Und die Bibel sagt, wer den Tempel verderbt, den wird Gott verderben. Unser Tempel ist zur Anbetung Gottes. Und wenn du die Hände nicht hochhebst, deshalb sagt Paulus, ich will, dass Männer, gilt für Frauen genauso, an allen Orten heilige Hände emporheben. Mach das. Und hier habe ich euch vorgelesen, Jesaja 35, lernt auswendig, wenn ihr es nicht glaubt. Wir sollen Gott loben und preisen, und zwar mit allem, was in uns ist. Und in uns ist der Heilige Geist. In uns ist Jesus. In uns ist der Vater. Dann wird das Land bewässert, durchflutet. Der Kreislauf stimmt wieder. Dann wird das Land bewässert. Der Lahme springt. Die Zunge jubelt. Und in der Wüste entstehen Ströme. Und in der Wildnis Bäche. Und fängt an, alles zu grünen. Plötzlich kommt Leben in die Glieder. Und bringt Leben in deine Glieder. In deine Augen, in deine Ohren. In 4. Mose 24, 5 bis 6, da heißt es, wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel, Vers 6, wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern und alle Bäume, die der Herr gepflanzt hat, wie die Zedern am Wasser. Wie fein sind deine Zelte. Gott will, dass wir funktionieren, dass wir grünen, wie die Zedern. Und da, wo Anbetung, wo Jubel ist, da entspringt Leben. Fang an, Gott zu loben. Deshalb, wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, ich strecke mich und sage, Halleluja, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. So mache ich meine Morgengymnastik. Und wir sollten unsere Morgengymnastik, unsere Abendgymnastik, unsere Mittaggymnastik machen. Alle deine Gelenke müssen sich vor dem Herrn bewegen. Nicht nur dein Geist und so deine Meinung und Ansicht, nein, du sollst alles bewegen. Und Maria bewegte all diese Worte. Und das ist vieles, was sie alles in ihrem Leben bewegte. Und da entwickelt sich Positives. Wenn du anfängst zu jubeln, da beginnt es zu wachsen, da kommt es zum Leben. Anbetung ist wie eine Quelle. Also die Vorteile der Anbetung, was passiert, wenn du Gott richtig anbetest. Und nicht wartest, bis dir jemand sagt, lass uns aufstehen. Nein, das passiert privat. Anbetung passiert im Verborgenen. Da fragst du, wo ist der Vogel, diese Nachtigall oder wer das auch immer ist. Wo pfeifen die? Die pfeifen, die kümmern sich nicht, was die anderen machen. Die anderen pfeifen auch. Aber du sollst für dich pfeifen. Du sollst Gott für dich loben. Ich habe sehr viel draußen in der Wildnis campiert und mit meinen Kindern, wenn ich so unterwegs war, mit dem Wohnwagen in der freien Natur draußen, und dann kamen die Kinder und sagten, guck mal, Papa, warum pfeifen die Vögel so? Ich habe gesagt, die wollen ja was frühstücken, die brauchen was zu essen. Und wenn die anfangen zu musizieren und zu singen und zu jubeln und zu jauchzen, diese Vögel, da kommen die ganzen Würmer und Käfer raus. Was ist das für ein Lärm hier? Was ist das für ein Krach? Und so weiter. Und die kommen raus und wollen sehen und zack, sie haben schon was. Du bekommst deine Speise nicht und das, was du brauchst, ohne Anbetung. Anbetung ist, was die Erde hervorbringt, nur weil du lobst und preist. Du sollst Gott loben und preisen. Pfeif die Viecher herzu, die Würmer und die Käfer, die du brauchst für deine Familie und so weiter. Die meisten Leute sagen, bei mir funktioniert es nicht. Die meisten loben Gott nicht und deshalb funktioniert es auch nicht. Oder die loben höchstens irgendwie in der Gemeinde, in der Kirche oder irgendwo sonst, aber sie loben nicht für sich privat. Gott will privat gelobt werden, persönlich, in der Andacht, in seiner persönlichen Andacht. Und hier habe ich gelesen, Anbetung, das ist wie ein Befeuchten. Jubel heißt es befeuchten, bewässern. Jubel bewässert dein Leben. Da, wo Gott angebetet wird, entfaltet sich Leben, entstehen neue Realitäten. Da werden Wünsche geweckt. Und dann sagst du, nein, dieser Chor ist nichts, ich will im höheren Chor singen, eine Etappe höher. Wer Dank opfert, der preiset mich und ich zeige ihm den Weg des Lebens, steht im Wort Gottes. Wer Dank opfert, der preiset mich und ich zeige ihm den Weg des Lebens. Weißt du, du wirst wieder mehr bekommen. Dir wird was gezeigt. Dir wird was offenbart. Anbetung bindet sich an Gott und Gott an ihm. Wenn du Gott anbetest von ganzem Herzen, und zwar, du streckst deine Hände ins Nichts aus. Du hast nichts. Aber du streckst deine Hände ins Nichts aus und du empfängst etwas. Von Minus wird Plus. In der Anbetung verschmilzt du mit Gott. Im Himmel wird gesungen. Deshalb dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Im Himmel wird gelobt. Im Himmel wird gepriesen. Wir sollen im höheren Chor als Kinder Gottes Gott loben. Was heißt das? Nicht auf dem Balkon. Nein, wir sollten vom Himmel her, so wie die da oben singen, so sollten wir auch unten singen. So wie die Engel, die himmlischen Heerscharen Gott loben und preisen, so sollten wir Gott loben und preisen. Und weißt du, was die Engel singen? Ich kann dir eine Strophe von dem himmlischen Gesang sagen. Heilig, heilig, heilig. Das singen sie dreimal hintereinander. Heilig, heilig, heilig. Das ist Anbetung Gottes. Die Engel rufen ständig, permanent, heilig, heilig, heilig. Herr Zebaoth, Herr der Heerscharen. Man kann nur etwas anbeten, das man verstanden hat. Und das ist heilig, heilig, heilig. Gottes Erkenntnis. Mit Gottes Erkenntnis steht und fällt alles. Da, wo man Frieden hat, das kann man anbeten. Anbetung ist eine Sache des Herzens. Und ich gehe jetzt ein Stückchen weiter. Was ist Anbetung? Anbetung ist, ich habe Frieden. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Wo du ruhen kannst, das ist Anbetung. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wo die Anbetung Gottes stattfindet, da entsteht eine neue Realität. Du musst probieren, mach es. Da Sorgen, dir steht das Wasser bis zum Hals. Du weißt nicht mehr ein noch aus, hast keinen Überblick. Fang an, Gott zu loben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und du wirst plötzlich merken, irgendwie freier. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wenn die nur ihr Maul auf Deutsch gesagt aufmachen würden. Wenn sie Gott loben und preisen würden, würden sich die Probleme viel schneller und viel einfacher lösen. Dann gehen sie nämlich mit ganz anderer Begeisterung an die Arbeit. Denn sie wissen, ich bin in Verbindung mit Gott, ich bin mit Gott verschmolzen. Der Vater und ich, wir sind eins. Nicht nur Jesus und der Vater, sondern du und der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Wir sind in Einheit. Plötzlich kommst du auf andere Gefühle und andere Gedanken. Und so wie man sich fühlt, so denkt man auch nachher. Gefühle beeinflussen unser Denken. Ein kaputter und bedrückter Mensch kann nicht anbeten. Der jammert, oh mein Gott, warum hilfst du mir nicht? Du kannst mein Gott so und so sagen. Mein Gott. Oh mein Gott. Wenn du nicht in guter Verfassung bist, nicht jubeln kannst, dann krächst du, stöhnst du. Anbetung ist etwas, das man aus einem reinen und guten Herzen kann. Das Herz muss zuerst mal stimmen. Und bevor ein Musiker ein Instrument benutzt, stimmt es. Eigentlich bei jedem Konzert muss man Klavier stimmen. Obwohl das Klavier schon gestimmt ist, aber nein, der Spieler will das Klavier gestimmt haben, ein guter Spieler. Und deshalb ist es so wichtig, dass du vor jeder Andacht, vor jeder Anbetung die Seiten deines Herzens stimmst. Ist da alles in Ordnung? Und da profitierst du schon so viel, indem du dein Leben in Ordnung bringst, dass zwischen dir und Gott nichts ist. Und weißt du, was da wichtig ist? Gelassenheit. Herr, ich überlasse jetzt alles dir. Ich vergesse jetzt alles andere. Und ich richte mich jetzt nur nach dir und ich schaue nur auf dich und höre auf dich. So diese innere Sicherheit, innere Geborgenheit. mir ist wohl in dem Herrn. Diese innere Geborgenheit. Und das ist so wichtig, dass das in deinem Leben ist. Anbetung hält uns am Leben. Klagen und Jammern bringt uns ins Grab. Ganz nachher unten genug jammern und klagen und seufzen. Anbetung bringt uns fester zu Gott, orientiert sich an Gott. Guck mal, die Bäume im Wald, die streben alle nach oben. Die wollen so hoch wie möglich und jeder will mehr Licht haben. Und du solltest ein Bedürfnis haben, ich will viel von Gott haben, so viel wie möglich. Und die anderen sollen auch suchen, die können es auch nach oben streben, wenn die wollen. Und manche bleiben Zwerge und werden erdrückt, weil die nicht wollen. Meine Bibel sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist Anbetung. Die Freude am Herrn. Anbetung zieht uns nach oben zum Thron Gottes, in die Gegenwart des Herrn. Und das hat Auswirkungen. Und die Auswirkungen sind auf unsere Gesundheit zuerst einmal. Ein positiver Geist, ein fröhlicher Geist ist gut für alle Bereiche des Lebens. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Warum du schwach und müde und träge bist. Kaffee bringt dich nicht auf Touren. Die Freude am Herrn bringt dich auf Touren. Fang an zu jubeln. Morgens zu jubeln und du wirst merken, das ist etwas Wunderbares. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Weißt, Gott hat, wenn du Gott anbetest, dies ist der Tag. Du solltest immer wieder das dir vorsagen. Dies ist der Tag. Halleluja, Vater, du hast diesen Tag mir geschenkt und ich mache aus diesem Tag das Beste. Und du wirst merken, was für eine Kraft kommt. Durch Jubel und Freude wird Kraft angezogen. Das wirkt sich auf das Herz aus. Das wirkt sich, die Anbetung wirkt sich auf den inneren Frieden aus. Lass doch die Welt untergehen, nach mir die Sintflut. Das ist mir doch egal. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich halte mich da nicht an die ganzen Sünder und Gottlose und die Schwachsinnige. Das wirkt sich positiv aus auf meine Emotionen, meine Gefühle. Kopf hoch. Tief durchatmen. Und das geht. Das wirkt sich auf meinem Geist aus, auf meine Gedanken. Das wirkt sich auf mein Verhalten aus, also die Auswirkung der Anbetung. Ich verhalte mich anders. Nicht mehr zaghaft und ängstlich und mutlos. Das wirkt sich auf meine Beziehungen aus. Ich habe eine Ausstrahlung auf meine Mitmenschen. Dann sind wir Sonnenmenschen. Und du kannst so ein schwarzes Loch sein. Aber du kannst aber auch so Sonnenmensch sein. Eine Ausstrahlung. Das wirkt sich auf deinem Glauben aus, die Anbetung. Anbetung hat Einfluss auch auf deine Stimme. Du musst, wenn du von der Beerdigung kommst, du musst nur auf der Beerdigung sein. Ich weiß, wie das läuft. Bei der Beerdigung. Oder du kommst aus einer Disco raus. Oder aus einem Konzertsaal raus. Oder was ganz Tolles war. Deine Stimme ist anders. Und dein Gang ist anders. Dein Verhalten, deine Haltung ist anders. Die Anbetung. Weißt du, wenn das heißt, dass unser Lieber ist dahin geschieden und fortgegangen und uns verlassen und eine Lücke hinterlässt und so weiter. Oder du weißt, unser Lieben sind bei Gott, ich werde ihn wiedersehen und ich weiß, die sitzen schon und feiern. Und ich muss da noch zugucken, wie die dort im Angesicht ihrer Feinde, da ihr Tisch gedeckt wird und wie es ihnen serviert und gedient wird. Oh, wenn ich auch nur dort wäre, wo es Friede und Freude ist. Jesaja 51, Vers 3, in Jesaja-Buch. Ja, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Anbetung Gottes tröstet uns. Anbetung Gottes baut die Trümmer auf. Anbetung Gottes bringt uns ein neues Wohlgefühl, vermittelt uns Geborgenheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wow. Bringt die Wüste zum Blühen, bringt die Verluste wieder zurück. Das ist die Auswirkung der Anbetung. Deshalb, du kannst nicht genug Gott anbeten und richtig Gott loben und preisen. Und ich meine richtig, nicht nur so sakral und zeremoniell und mit Klimbim und Weihrauch und allen Hokus Pokus kannst du verwenden. Du kannst eine Kerze anzünden, wenn du es brauchst. Aber weißt du, du vielmehr, Gott braucht nicht das Äußere, sondern wahre Anbetung. Gott ist eine Sache des Herzens. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Also ohne, du brauchst das alles gar nicht. Aber du spürst, in mir ist ein Feuer. In mir ist ein Geist. In mir ist ein Gott. In mir ist eine Herrlichkeit. Ich bin so erfüllt. Und das bringt es nach außen. Er macht unser Leben zum Garten Eden, bringt Stimmung in unserem Leben. Plötzlich eine andere Atmosphäre, ein anderes Umfeld. Plötzlich eine andere Farbe. Plötzlich siehst du in deinem Geist einen Regenbogen. Oder in deinem Leben kommt Bewegung. Anbetung Gottes macht dich leistungsfähig. Lob ein Kind. Und er macht es. Junge, das hast du gut gemacht. Prima. Lob dein Kind. Und lobe Gott in dir. Fang an, Gott in dir zu loben. Christus in dir. Lobe dein Kind und das leistet mir. Die meisten sind viel zu wenig gelobt werden. Und weil sie selbst nie gelobt worden sind, deshalb trauen sie sich, Gott nicht zu loben. Er wird noch stolz und bildet sich noch was ein, womöglich. Nein, du kannst Gott gar nicht genug loben, Bruder, Schwester. Fang an, Gott zu loben und plötzlich denkst du, weiß ich nicht, bin ich so, jetzt ist Gott. Wer kriegt jetzt, wer profitiert am meisten? Du profitierst von der Anbetung Gottes am allermeisten. Du färbst ab. Wir Menschen sind wie Chamäleons. Solche Tiere, die immer die Farbe der Umgebung annimmt. Sind die grün? Ist die Umgebung, dann sind sie auch grün. Kommen sie bei was Rotem oder Grauen, die nehmen immer die Farbe an. Und wenn du in der Gegenwart Gottes bist, bist du wie ein Chamäleon. Versteh mich richtig. Plötzlich, du preist Gott, Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja! Plötzlich bist du auch ein Halleluja-Mensch. Verstehst du mich? Du färbst ab vom Halleluja. Der Heilige Geist ist wie ein Dynamo. Er erzeugt etwas Produktives. Ein Plus und Minus. Deine Verbindung zu Gott, das, was du Gott abgibst, kommt zu dir als Plus wieder zurück. Und dein Minus wird ausgefüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Also, du gibst deine Müdigkeit und alles. Du bist erschöpft, du bist leer, ausgehungert. Wüste bist du, ausgebrannt, Halleluja! Und schon geht die Sache wieder rund. Und schon kommt Bewegung in deinem Leben. Aber du musst, und das ist Opfer. Oh, Halleluja. Du weißt, wie morgens, wie schwer die Hände hochgehen. Aber wenn du das geschafft hast mit Gottes Hilfe und anfängst es zu tun, ich will dich nur einladen. Anbetung multipliziert dein Leben. Durch Anbetung vermehrst du dich, durch Anbetung steigerst du dich, von Anbetung wirst du produktiv. Unser Lobpreis schallt plötzlich in ein Universum, im Weltraum, auch wenn es nur bis zur Decke geht. Aber weißt du, für uns fängt die Welt, sobald wir den Mund aufmachen, geht alles ins Universum. Muss nur begreifen, das ist die Welt. Kannst du nicht mehr einfangen. Wenn ich etwas ins Mikrofon spreche und in Sender, ins Internet gebe, kann er nicht mehr einholen. Das ist draußen. Und genauso, wenn du dein Lob rausgibst aus deinem Herzen und Tod und Leben liegt auf der Zunge. Ohne Worte kannst du Gott nicht loben. Und ich kann gar nicht genug sagen, Geschwister, wenn ihr betet, betet laut. Wenn ihr die Bibel lest, lest sie laut. Wenn ihr was zu sagen habt, sagt's laut. Klar, deutlich und verständlich. Es ist so wichtig, dass wir das aus uns rausbringen. Und dass wir in das laut hinschallen lassen über Berg und Tal. Einfach im Weltraum sprechen. Ins Universum sprechen. Und wenn ich hier jetzt was sage, das ist schon über halb Deutschland gegangen. Und dann hören Sie, was der gesagt hat. Hast du das gehört? Das kriege ich ständig zurück zu hören, was, wenn ich mal etwas Unpassendes den Frommen gegenüber gesagt habe, oder denen passt das eine nicht und den anderen passt das jenes nicht. Aber du siehst, es wird gehört. Und es ist so wichtig, dass wir hörbar sind. Anbetung ist etwas Hörbares. Der Teufel wollte nicht, dass Gott geehrt wird. Deshalb hat er die Leute abgehalten, die Engel abgehalten, zum Lobpreis Gottes zu kommen. Dein Lobpreis, das ruft Engel auf den Plan. Dein Lobpreis ist wie ein Magnet, es zieht alles Gute an. Du musst nur das Positive bekennen, aussprechen und es kommt her. Deine Worte sind wie Befehle. Halleluja. Wenn wir anfangen, Gott anzubeten, verändert sich unsere geistliche Landschaft. Unsere ganze Umgebung, die Wüste, fängt an zu grünen. Und plötzlich ist es wie Libanon, wie der Garten Eden. Plötzlich kommt es aus dem verborgenen schöpferischen Kräfte raus, wird aktiv. Die ganze Umgebung wird aktiv, wenn du anfängst, Gott zu loben und zu preisen. Und der Teufel haut ab, denn er kann Anbetung Gottes nicht aushalten. Bet mich an. Und was sagt Jesus? Du sollst Gott anbeten und Gott preisen und Gott ehren und Gott danken und Gott auf den Thron setzen. Er kommt und er kommt ganz schnell, wenn du anfängst zu jammern. Wir haben kein Brot, wir haben kein Geld, wir haben kein Dach über dem Kopf. Wenn du anfängst zu klagen und zu murren wie die alten Israeliten, und schon ist der Teufel da. Du kannst also Gott oder den Teufel herbeirufen. Mit Jammern und Klagen und mit Sorgen rufst du die Dämonen alle her, die nichts taugen und die nichts können und die nicht sind und die nichts geben einem, die einem noch das Letzte, was du noch hast, wegnehmen. Oder du rufst den Herrn aus. Durch unsere Anbetung werden die Fürsten und Könige in Ketten gelegt. Steht in der Bibel, da kommen wir nachher darauf zu sprechen. Durch deine Anbetung werden Fürsten und Könige, Fürsten, Mächte und Gewalten in Ketten gelegt. Der Teufel wird gebunden durch deine Anbetung. Sie werden entmachtet, entrechtet und letztendlich sogar vernichtet. Psalm 149, Vers 6, 8 bis 9. Ihr Mund soll Gott erheben, dein Mund. Ihr, ist eine Predigt von vor 3000 Jahren gehalten. Ihr Mund soll Gott erheben, sie sollen scharfe Schwerter in ihren Händen halten, die Gläubigen. Scharfe Schwerter. Nicht nur das Wort Gottes, sondern Anbetung ist so ein scharfes Schwert. Und dann lese ich weiter, Vers 8. Ihre Könige zu binden in Ketten und ihre Edlen in eisernen Fesseln. Deine Anbetung. Sie sollen Gott erheben. Erhebe Gott und der Geist der Depression, der Geist der Schwermut, der Geist der Traurigkeit, der Geist des Mangels hat keine Bleibe. Diese ganzen Fürsten, die dich ketten und binden, Geist der Krankheit, der hat keine Macht mehr. Ihre Könige zu binden, du hast ein scharfes Schwert und das ist die Zunge. Und wenn du nicht in Deutsch beten kannst, bete in Sprachen. Es geht noch viel besser als in Deutsch. In Deutsch kriegst du manchmal vielleicht nicht zurecht, da brauchst du ein Gebetsbuch. Oder Vorbetern, um nachzubeten. Aber im Heiligen Geist, dein Seufzen vertritt der Heilige Geist vom Thron Gottes unaussprechliche Worte. Und dann heißt es hier weiter, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, dass sie an ihnen vollziehen das Gericht, wie geschrieben steht. Solche Ehre werden alle seine Heiligen haben. Halleluja! Steht in der Bibel. Also solche Ehre werden alle seine Heiligen haben, die das glauben, die das tun, die das ausführen, die da gehorchen. Die Auswirkung der Anbetung. Du legst die Könige und Fürsten und die ganzen Edlen dieser Welt in Ketten. Was das heißt? Die sind da, so wie ein Hund an der Kette. Der kann ein bisschen bellen, der kann ein bisschen zappeln, der kann sich ein bisschen bewegen, der kann ein bisschen drohen, aber mehr kann er es nicht. Anbetung ist, dass man sich um Gott kümmert und nicht um die Fürsten und Edlen und so weiter, dass man über die Größe Gottes redet und nicht über die Größe der Probleme, dass man so voll von Gott ist und nicht voll von Sorgen, Krankheit, Not und Elend. Du sollst voll von Gott werden. Und dann bleibt für den Teufel keine Zeit. Da wirst du sogar blind für den Teufel. Du wirst gar nicht merken, dass er da war. Dass er sich ja da rumgeschlichen hat um dein Haus. Wenn du so voll von Gott bist, von deinen Gesängen und Lobgesängen und Lobpreis. Ich weiß nicht, ob es euch ging, aber wenn ich manchmal im Keller musste, im Dunkeln, als kleiner Junge, ich habe Angst gehabt. Weißt du, obwohl ich keine Angst vor Mäusen habe, aber weißt du, wenn nachts so eine Mäuse oder im Dunkeln so eine Maus rüberspringt oder eine Ratte oder sonst was, ist das so ein bisschen gemein und gefährlich. Und mein Vater schickt und sagt, du holst aus dem Keller. Er sagt, Papa, ich habe Angst. Dann sagt er, dann singst. Und ich bin singend in den Keller runtergestiegen und singend wieder rausgekommen. In dem Moment, wo du singst, flieht alles. Denn nur Menschen mit gutem Mut, Menschen, die siegreich sind, Menschen, die an sich glauben, die singen. Andere können nicht singen. Andere sind böse Menschen. Böse Menschen haben keine Lieder. Sing, wenn du in den Keller gehst. Sing, wenn du gefährliche Wege gehst. Geh singend zu diesen Problemen. Fällen, wo du hingehen musst. Fang an, im Herzen zu singen. Die Bibel sagt, singet und spielet eurem Gott in euren Herzen. Da brauchst du kein Instrument, brauchst keinen CD-Player, da brauchst du gar nichts. Du musst in deinem Herzen singen. Die Anbetung fängt in deinem Herzen an. Es ist Sache des Herzens. Singet und spielt dem Herrn in euren Herzen. Klatscht und so weiter in deinem Herzen. Weißt du, das ist eine Vergewaltigung. Wenn du draußen nachher jetzt anstrengst zu singen, dann kriegst du keinen Ton raus. Aber du musst erstmal hier drin singen. Wenn du in deinem Herzen singst, dann wirst du nachher auch nicht aushalten und dich nicht verkneifen können. Du wirst auch nach draußen singen. Und plötzlich wirst du auf der Straße singen, mitten in der Hölle, wenn es gäbe. Mitten in der Hölle wirst du singen. Und dann werden die Teufel abhauen und plötzlich wird da die Hölle für dich Paradies. Die Gegenwart Gottes. Denn was ist Hölle? Hölle ist nichts anderes als die Abwesenheit Gottes. Und die kannst du jetzt hier heute, gerade im Moment, Hölle erleben und Hölle durchmachen, weil Gott nicht da ist. Aber fang an zu singen. Halleluja, 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 lobe den Herrn, heißt es da, oder Hosianna, gelobt sei der Herr. Und was es auch immer ist, in dem Moment wird die Hölle zum Himmel. Und deine Anbetung erklärt das. Und macht das. Die Auswirkung der Anbetung Gottes, das gibt dir Kraft. Alles zu verkraften, das ist die Grundlage deines Glaubens, das Fundament, worauf du dein Leben aufbauen kannst. Die Maria, Mutter Jesu, und Herr, du hast gesehen die Niedrigkeit deiner Magd. Du schaust auf mich, du siehst mich. Mein Gott, du kennst mich schon von Ferne, noch ehe ich was habe, ehe mir irgendwo was passiert, hast du gewusst. Und ich preise Gott, du hast meine Niedrigkeit gesehen, das ist Anbetung. Du musst nicht groß rauskommen und sagen, das, guck mal an, so, ein Superstar. Nein, du wirst ein Superstar, wenn du ganz klein unten anfängst im Keller. Und du hast meine Niedrigkeit gesehen. Der Kleine kommt dann plötzlich raus und wird groß. Der Schwache wird stark. Der Arme wird reich. Der Kranke wird gesund. Plötzlich wendet sich das Blatt, wenn du anfängst, Gott anzubeten. Wer Gott anbetet, wechselt die Fronten. Ganz schnell. Von heute auf morgen, von einer Minute auf die andere. Der dringt vom Tod zum Leben hindurch. Das ist also, was Anbetung bewirkt. Der Anbeter geht gerechtfertigt weg, ist befriedigt, ist von Gott bedient. Oh Herr, das hat mir wieder gut getan. Die Hände hoch, und zwar komplett Seele, Geist und Leib. Ich betone immer wieder, nicht nur die Seele und nicht nur der Geist, sondern alles, was in mir ist. Und die wahre Anbetung ist nicht in Jerusalem und nicht auf Gerizim, so wie die Juden und die Samariter damals gedacht haben, sondern die Anbetung passiert im Geist und in der Wahrheit, in Wirklichkeit. Im Geist, ja, aber in Wahrheit, das ist in Wirklichkeit. Und du musst Gott anbeten in Wirklichkeit, in deiner Wirklichkeit. Da, wo du dich befindest, und zwar wirklich. Mit der Zunge, mit deinen Stimmbändern, einfach gelobt sei Jesus Christus sagen. Das genügt schon. Wer Gott anbetet, der stellt sich unter dem Segen Gottes. Weißt du, als die gebetet hatten, angebetet hatten, Apostelgeschichte, wo wir da lesen, und die waren geschlagen, die waren zu gerichtet, die waren bedroht, aber als sie gebetet haben und weißt du, was sie gebetet haben? Vater, lass noch einmal Zeichen und Wunder geschehen und verherrliche den Namen Jesus. Und da bewegt sie die Städte. Und voller Begeisterung gehen sie an die Arbeit. Fürchten sich nicht. Das, was man ihnen verboten hat, das, was man ihnen untersagt hat, das machen sie jetzt erst recht. Stehen auf dem Marktplatz und erzählen, Jesus lebt. Halleluja, Leute. Das müsst ihr hören. Verblüfft. Haben wir nicht ihnen verboten, im Namen Jesus zu reden, und die predigen schon wieder? Petrus kaum aus dem Gefängnis raus, ist bei den Seinen, sie beten Gott an und predigt schon wieder weiter. Preist Gott. Anbetung ist einfach Gottes Sache fortsetzen. Sich um Gott kümmern und nicht um die Pharisäer, nicht um die Frommen, nicht um die Scheinheiligen, nicht um die Religiösen. Ich will Gott anbeten. Der Geheilte, Apostelgeschichte 3, der wäre nicht gesund geblieben. Der wäre umgefallen nach der Heilung. Der wäre gar nicht weit gekommen. Aber weißt du, was er gemacht hat? Der sprang auf, lobte und pries und verherrlichte Gott. Und 3000 Leute bekehrten sich. Durch deine Anbetung, und das ist die Auswirkung der Anbetung, bekehren sich Leute. Wenn die sehen, der preist und der hüpft und springt, Leute bekehren sich, weil wenn du Gott anbetest, wenn du Gott verherrlichst, er priest nicht Petrus, er priest nicht Johannes, er priest nicht die christliche Sekte da, was da war in Jerusalem. Nein, er priest Jesus. Er hat mich gesund gemacht. Leute, stellt euch mal vor. 38 Jahre bettle ich schon und keiner kommt und sagt mir, Jesus lebt. Und er priest Gott. Halleluja. Oh, ich bin so happy. Ich bin so glücklich. Jesus hat mich berührt. Auch wenn Petrus berührt hat, aber Jesus hat mich berührt. Er gab Jesus die Ehre. Apostelgeschichte 3. Fang an, Gott zu preisen, dass Gott dich berührt hat. Oder die Aussätzigen, die da geheilt worden sind bei Jesus. Und da kommt einer zurück und bedankt sich. Und dann fragt Jesus, wo sind die neun anderen? Habe ich nicht 10 gesund gemacht? Warum danken die mir nicht? Warum preisen die anderen mir nicht? Wo sind die anderen? Und es waren auch Ausländer, die hier zurückkamen. Deine Heilung bleibt bleibend, wenn du Gott anbetest. Nach der Heilung solltest du Gott anbeten. Nach der Segnung solltest du Gott anbeten. Nach der Salbung solltest du Gott anbeten. Nach irgendeiner geistlichen Erfahrung, du solltest einfach sagen, oh Herr, du bist so gut, ich bin gesegnet. Oh Herr, du hast mich berührt, ich bin gesegnet. Bet Gott an. Mit mir wurde gebetet. Leute, stell mal sowas vor, ich bin gesegnet. Bete Gott an. Gott hat mich berührt, Gott hat Gnade geschenkt und er ging gerechtfertigt von dannen. Der Zöllner. Du solltest nach jeder Berührung und Gottesbegegnung in Anbetung verfallen. In Anbetung übergehen. Wo sind die 10? Wo sind die anderen? Anbetung bleibt nicht ohne Auswirkung. Anbetung zementiert deine geistliche Erfahrung, was du erlebt hast. Paulus und Silas im Gefängnis, Apostelgeschichte 13, 25. Um Mitternacht, sie lobten und priesen Gott. Sie hätten auch jammern können. Und unser einer hätte wahrscheinlich auch gejammert. Oh Gott, guck mal, ich kann meinen Hals nicht bewegen, ich bin bald erwürgt, krieg keine Luft. Wenn der sich bewegt, zieht mir den Kopf raus und so weiter und hätte jammern. Aber die haben gesagt, nein, wir werden hier nicht jammern. Wir werden dem Teufel keine Ehre geben. Jammern bringt dem Teufel die Ehre. Wenn du im Krankenhaus bist, wenn du Not hast und Schmerzen hast und jammerst, gibst du dem Teufel die Ehre. Wir werden dem Teufel keine Ehre geben. Lasst uns... Nein, es geht nicht, Bruder. Aber doch, wir werden es probieren. Auch wenn es, wir müssen nicht perfekt Gott loben. Im Stock haben sie Gott nicht perfekt gelobt. Dort wurde im Gefängnis. Die haben nicht perfekt. Weißt du, wir müssen nicht einen perfekten Gotteslob darlegen oder hinlegen. Nein, selbst das Krächzen. Und als sie anfingen, Gott um Mitternacht zu loben. Um Mitternacht arbeitet immer der Teufel. Habe ich euch gesagt? Das ist die Stunde des Teufels, Finsternis, sein Reich. Und die dunkelste Nacht. Und da fingen sie, da wo der Teufel am dunkelsten ist, da wo die Schmerzen am größten waren, fingen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Statt nach Aspirin und nach Spritze oder nach irgendeinem Doktor rufen. Nein, sie haben Gott angefangen zu loben und zu preisen. Und du solltest da, wo du nicht mehr weiter weißt. Ich gebe dir ein Rezept. Verschreiben tue ich's, einlösen musst du es. Wie bei einem Scheck. Einlösen musst du. Ich gebe dir ein Rezept. Wenn du fast zum Wahnsinn nahe bist und nicht mehr weiter kannst und sagst, es geht also absolut nicht, glaub mir's, fang an, dem Teufel zum Trotz zu loben. Fang an, sag Gott, ich danke dir, ich danke dir, ich werde nicht sterben, ich werde lebendig werden, ich werde gesund werden, ich werde heil werden und ich werde deine Taten verkündigen. Und dann, Teufel, kannst du mir machen, was du willst. Jetzt kannst du nochmals eins draufgeben. Aber ich sag dir, der Herr ist stark, der Herr ist gut und der Herr ist bei mir und der Herr wird mich nicht verlassen und ich werde nicht zu Schanden werden und wenn ich durchs Feuer gehe, werde ich nicht verbrennen und wenn ich durchs Wasser gehe, werde ich nicht ertrinken. Der Herr ist bei mir. Herr, ich danke dir, du bist bei mir in dieser schweren, schrecklichen, grausigen Stunde, wo ich jetzt gerade durch muss. Du bist bei mir. Und wenn du dir der Gegenwart Gottes bewusst wirst und durch Anbetung wirst du der Gegenwart Gottes bewusst und das machst du dir selber bewusst, das musst du dir selber vorpredigen. Da kann dir niemand predigen. Weißt du, ich werde es dir nachher noch sagen, wenn die Zeit mir reicht, was wichtige, echte Anbetung ist. Du musst noch da bleiben. Plane ich schon dein Weglaufen. Nein, die Anbetung ist so wichtig. Das musst du alles machen. Die Anbetung ist ein Werk von dir und nicht ein Werk des Heiligen Geistes und auch nicht ein Werk Gottes. Anbetung ist dein Bier. Deine Sache. Der Heilige Geist anbetet nicht. Du musst anbeten. Pass auf, ich werde dir was sagen, du wirst erschrecken. Und zurück nochmals zu meinen Geheilten dort in Jerusalem, Apostelgeschichte 3. 5000 Leute bekehren sich, weil der Gott anbetet. Mehr sogar als bei Pfingsten, als die 120 erfüllt worden sind. 5000 bekehren sich, weil sie sehen, der Kerl ist gesund geworden, der lobt Gott und preist Gott und hört Gott nicht auf zu loben, zu preisen. Und ich kann mir vorstellen, der hat nicht mehr aufgehört, der hat sich nicht mehr gewaschen. Der sagt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, Halleluja, ich bin geheilt. Das war kein Frommer, der war nur ein Bettler. Aber der ist aus seiner Armut rausgekommen und hat Gott gepriesen. 5000 Leute bekehren sich. Oder ich denke nur, die Maria Magdalena salbt Jesus. Ist auch eine Form der Anbetung, Jesus die Füße zu salben. Und du hast die Möglichkeit, entweder Gott anzubeten mit Maria Magdalena oder wie Judas kritisch zu werden. Ach, das hätten wir verkaufen können. Was hätten wir damit machen können? Und Kritik ist immer vom Teufel. Und Kritik kommt immer dann, wenn du siehst, Leute beten Gott an. Also so wie die das machen, kann ich auch machen. Verstehst du, was die Maria da macht? Verstehst du, was Maria Magdalena? Kritik zieht dich immer nach unten. Kritik macht dich unfruchtbar. Als David die Bundeslade kommt nach Jerusalem, der raus, zieht die Badehose an und fängt an, vor Gott zu tanzen. Und dann kommt seine Michal guckt runter, oh, ist das nicht der König? Ist das nicht der König? Benimmt sich ein König so? Und dann ruft sie vom Fenster, David, du spinnst! Benimmt sich so ein König? Die Michal hat keine Kinder mehr gekriegt für den Rest ihres Lebens. Sie wurde unfruchtbar. Leute, die an der Anbetung kritisieren, Anbetung anderer kritisieren, wie sie ihren Gott anbeten, da, weißt du, da flattern sie mit den Händen, da gehen sie auf die Knie oder was weiß ich, was sie alles da machen. Verstehst du, wer die Anbetung der Kinder Gottes kritisiert, der wird unfruchtbar. Eine Religion, die an der Anbetung der einfältigen Menschen kritisiert, aus dem Mund der Unmündigen hat er seinen Lob zugerichtet, die werden unfruchtbar. Die Juden sind unfruchtbar, bis heute. Oh, verbiete ihnen, dass sie nicht da schreien, Hosianna, 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 gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Die Juden, ihre Religion können sie einpacken und auf den Mond schießen. Ist nichts mehr. Bringt nicht einmal eine Maus hervor. Aber die Kinder Gottes, Halleluja, diese Unmündigen, wecken Toten auf, Kranken heilen die Kranke und so weiter. Menschen, die aufhören anzubeten, die kriegen den Teufel. Die werden unfruchtbar und die kannst du abschreiben. Die Religion kannst du abschreiben. Die Anbetung ist A und O. Die Auswirkung. Du siehst, im Negativen wie im Positiven hat Anbetung eine ganz starke Auswirkung. Und es wirkt bei uns und bei anderen. Anbetung bringt andere zum Glauben. Anbetung überwindet Trübsal und Schwierigkeiten. Denk an Paulus und Silas im Gefängnis. Anbetung bringt die Menschen in den Himmel, Offenbarung 7, Vers 9. Die großen Massen dort aus allen Völkern, die vor Gott stehen und Palmen in den Händen und winken und sagen, Halleluja, sind begeistert von Gott. Anbetung bringt uns aus der großen Trübsal raus. Wenn du Trübsal hast, nirgendwo ist mehr Anbetung angesagt und nötig als gerade in der Trübsal. Anbetung Gottes lässt alles Negative vergessen und überwinden das Negative. Anbetung Gottes bringt dich direkt zum Thron Gottes, vor sein Angesicht. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken, heißt es in der Bibel. Das ist Frohlocken. Denk darüber nach, wie Frohlocken aussieht. Tanzen, springen, hüpfen, frohlocken, lustig sein, fröhlich sein, ausgelassen sein, das ist Frohlocken. Und das Wort froh und locken. Du lockst etwas, mit deiner Freude lockst du etwas, lockst du Gott herbei. Froh locken, da dreht sich was, locken, froh locken. In unserer Sprache, da steckt schon so viel Antwort drin, da brauchst du gar keine große Auslegung und Salbung. Froh locken, komm vor sein Angesicht mit froh locken, dass der Vater sagt, ja Junge, sag mal endlich, was willst denn du, was brauchst denn du, was fehlt dir? Froh locken, komm vor sein Angesicht mit froh locken, Anbetung, das ist Anbetung. Jesaja 58, du bist verzweifelt, da geht es wie dem Musiker und Sänger und Anbetungsleiter Asaf, Ich verzweifelte, verzagte. Ach, also wenn ich sah, wie es den Gottlosen so geht, die kaufen ein Auto nach dem anderen, ein Haus nach dem anderen, die fahren dreimal, fünfmal im Urlaub, die haben alles, was sie brauchen. Und ich bete und faste und. Und ich bin fast verzweifelt, als ich sah, wie es den Gottlosen so gut geht. Bis dass ich ging ins Heiligtum, bis ich in die Anbetung kam, bis ich in die Herrlichkeit Gottes kam. Und dann sah ich, dass ihr Plunder, ihr Dreck, ihr Schwachsinn nichts wert ist. Jesaja 58, Vers 11. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du siehst immer wieder mit Anbetung, heißt es auch deine Knochen, dein Fleisch, deine Nerven. Und du brauchst starke Nerven und du kriegst Nerven wie Seile, wenn du anfängst, Gott anzubeten. Das ist mein Rezept. Und er wird dich immer da führen und sättigen und dein Gebein stärken. Und du wirst wie ein bewässerter Garten, immer Jubel. Jubel heißt bewässert. Immer wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle sein, der es nie an Wasser fehlt. Und er soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen ist. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man darin wieder wohnen kann. Dein Leben wird wieder lebenswert, wenn du anfängst, Gott anzubeten. Dann baust du wieder alles auf. Das ist Wiederherstellung. Es ist die Wiederherstellung durch die Anbetung. Fang an anzubeten und du wirst sehen, wie sich alles wiederherstellt in deinem Leben. Du wirst gesättigt mit Guten. Dein Inneres wird gestärkt, kriegst eine neue Haltung. Die Mauern stehen wieder stramm. Dein Rückgrat wird gestärkt. Stehst wieder auf und kriegst nicht auf alle vier. Stärk die Knochen, die Gebeine. Die Anbetung ist wie ein bewässerter Garten. Drei Dimensionen der Anbetung. Und ich möchte zuerst einmal ganz kurz sagen, was der Unterschied ist, zuerst einmal zwischen Preisen, Loben und Anbetung. Viele preisen Gott wegen seinen Vorzügen, wegen seinen Tugenden, dass er so schön regnen lässt, ja, die Fenster des Himmels aufschließt. Die preisen Gott wegen seiner Allmacht und Stärke, wegen seinem Reichtum. Das ist Preisen, aber das ist nicht Anbetung. Und sie möchten noch profitieren. Herr, also wenn du das denen tust, tust du es bei mir auch. Anbetung ist weg von sich. Preisen ist schön reden. Wenn ich so im Wörterbuch nachgucke, was Preisen ist, ist Schmeicheln, Radfahren. Das ist Preisen. Ich will auch was haben. Ist Psychologie, etwas Seelisches. Man lobt, weil man etwas haben möchte. Das ist also Preisen. Preisen ist eine Leistung, was andere gemacht haben und so weiter. Ist etwas Natürliches. Preisen ist etwas Natürliches und Selbstverständliches, was Gott gezeigt und gewirkt und getan hat. Aber Gott möchte angebetet werden, nicht nur gepriesen. Er steht auch, preise den Herrn. Aber er will Anbetung haben. Psalm 96, Vers 11. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darin ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, sie sollen jauchzen, alle Bäume im Wald. Also weil Gott wahrscheinlich von Menschen nichts kriegt, muss er auf die Bäume zurückgreifen. Jubelt, ihr Himmel, jauchzt die Erde, seid fröhlich. Und Gott lässt sein Reichtum dort walten und schalten. Begeisterung ist nicht Anbetung. Begeisterung ist, ja, ich sehe die guten Taten Gottes, ich erlebe es und ich genieße es. Genieße den Regen, jetzt dieses Abkühlen hier. Genieße es, das tut gut. Es bewundern. Die ganze Schöpfung tut das. Die Geschöpfe tun das, selbstverständlich. Aber Gott will was mehr als das. Gott will seinen Lob aus unserem Mund, wegen, dass noch gar nichts passiert und Gott will schon gelobt werden. Dass noch gar nichts passiert, dass noch nichts gegeben worden und du erwartest auch nicht. Und der Herr sagt, als die Priester sagen, sag doch den Kindern, hier diesen deinen Jüngern, die sollen schweigen, dann sagt Jesus, wenn die schweigen, Steine werden schreien. Also irgendjemand wird anbeten. Dann die Steine, die Bomben, Holocaust, Verfolgung, Trübsal. Oder wir preisen Gott und Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Es liegt an uns, was passiert und was wir machen. Irgendjemand wird anbeten. Ihr könnt nicht Gott dienen, solange ihr Ehre voneinander nehmt. Das ist also dieses Preisen. Und Satan wird versuchen, alles dran setzen, dass du Gott nicht anbetest. Du kannst bewundern, kannst staunen. Und er bringt Kunstwerke. Weißt du, der Teufel hat so wunderbare Künstler zustande gebracht. Die bringen Kunstwerke und die Menschen stehen vor dem Kunstwerk und sagen, das ist Picasso, das war Michelangelo, das war der und das war der und das war der. Aber sie geben Gott nicht die Ehre. Sie geben immer den Menschen die Ehre. Ihr könnt Gott nicht dienen, wenn ihr voneinander Ehre nehmt. Und der Teufel versteht, guck mal, was die geleistet haben, was die entdeckt haben, was die erforscht haben. Und immer wieder, und da geben wir den Menschen die Anbetung und nicht Gott, der das geschaffen hat, der den Geist gegeben hat für Michelangelo. Die Fingerfertigkeit oder diese Fingerspitzengefühl, das Fingerspitzengefühl. Aus dem Mund der Unmündigen, der Kleinen, wird er gelobt. Aus dem Mund der Unmündigen wird er gelobt, nicht aus dem Mund der Religiösen. Wahre Anbetung beruht nicht auf das Sichtbare, das Fassbare, auch keinen Genuss. Es ist also nichts Irdisches. Wahre Anbetung ist etwas, was tief in unserem Inneren passiert. Braucht kein Ideal, braucht kein Altar, braucht kein Bild, braucht nichts Vergleichbares. Mit wem und mit was willst du Gott vergleichen, wenn du ihn anbeten willst? Es braucht nichts Fühlbares. Wahre Anbetung braucht keine Liturgie, kein Ritus, keine Ordnung. Du kannst Gott sogar anbeten ohne 1 und 2 und 3 und 4. Ohne irgendwelchem, dass jemand vorsagt und vorbetet. Graf Zinzendorf in Herrenhut hat was ganz Tolles. Die haben jahrzehntelang Gott gelobt, und zwar jeden Samstag haben sie Singstunde gehabt. Und dann hat oben der Chor gesungen und unten war die Gemeinde. Die kamen zum Gottesdienst, zur Singstunde, zur Anbetungsstunde. Und dann hat der obere Chor gesungen. Die haben so wie Gospel vorgesungen und nachgesungen, vorgesungen und nachgesungen. Wir sollten das, was wir im Himmel hören, nachsingen. In unserem Herzen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und dieses, was die im oberen Chor singen, im unteren Chor singen. Und so ähnlich war das auch bei Graf Zinzendorf in Herrenhut. Dort der obere Chor, die haben wieder gehört, also vom Herzen sich jedes. Und sie haben jeden Samstag neue Lieder. Natürlich ein bisschen so süß und mein Jesulein an deine Brüstelein möchte ich denn sein und so weiter. Ist nett und süß gewesen. Aber das war auch die Zeit der Romanze und Romantik. Aber weißt du, du bist verliebt in Gott. Und Gott hat Erweckung. Durch diese Herrenhüter-Brüdergemeinde hat Gott Erweckung. Das sind die ersten Missionare bis nach Alaska gegangen, in die schwierigsten, kompliziertesten Gebiete, weil aus der Anbetung wird man kreativ. Plötzlich versteht man einander und plötzlich dient man den Menschen. Man ist dann nicht mehr weltfremd. Nein, dieses Jesulein und Herzelein, und das ist, was so damals war bei dem Herrenhüter. Ist es nett? Jede Zeit, jede Epoche hat ihre Art von Lieder. Heute wird man Rap singen und vielleicht auf diese Art und Weise. Aber jedem sein Geschmack, und das war die Zeit. Und die Gemeinde hat Gottesdienst gefeiert. Die Gemeinde hat Gottesdienst gefeiert. Anbetung ist, wo man Gottesdienst feiert. Und aus dem Gottesdienst heraus gehen dann Missionare in die Welt, wie beim Herrenhut. Wenn du Berufung suchst und von Gott gebraucht und benutzt werden möchtest, dann fang an, ihn anzubeten. Als sie Gottesdienst, Apostelgeschichte 13, feierten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus. Plötzlich redet der Heilige Geist, wenn du Gott anbetest und Gott preist. So aus dem Mund der Unmündigen, der Unwissenden, der Unfähigen, den Sprachlosen, den Machtlosen, den Schwachen, den Demütigen, hat er sein Lob zubereitet. Aber wir sind immer noch nicht zu der Anbetung gekommen. Was ist eine richtige Anbetung? Halte ich fest. In 1. Mose 22, Vers 1 und folgende Vers ist die erste Gott wohlgefällige oder wahre Anbetung Gottes. Abraham, das ist die erste wahre Anbetung Gottes, die in der Bibel vorkommt, in der Offenbarungsgeschichte. 1. Mose 22, das ist die Opferung Isaaks. Das ist Anbetung. Was ist eine wahre Anbetung? Was hat Konsequenzen? Anbetung, wo Gott dann einhakt. Und jetzt segne ich dich, Abraham, wo es Folge und Resultate hat. 1. Mose 22, die Opferung Isaaks, eine sehr merkwürdige Sache. Gott möge mir helfen, dass ich das rüberbringe, was Gott mir gezeigt hat. Steht im Widerspruch zu sich selbst. Eigentlich, die Kanaaniter müssen raus und werden des Landes vertrieben, weil sie Kinder opfern. Und jetzt kommt der liebe Gott und sagt: Abraham, hast du mich lieb? Hast du mich lieb, lieber sogar wie deinen Sohn Isaac? Würdest du mir deinen Isaac opfern, für den du jetzt bald 100 Jahre gewartet hast? Den du erbeten, ersehnt und gewünscht hast und so weiter. Wärst du bereit, Abraham, deinen Isaac zu opfern? Das ist Anbetung, seinen Isaac opfern. Ich weiß nicht, wie dein Isaac heißt, aber denk, wer dein Isaac ist. Wärst du bereit, das, was du von Gott erbeten hast, dein Mann, deine Frau, dein Beruf, deine Karriere, deine Gemeinde, das Volk Gottes? In Isaac ist Jesus und das gesamte Volk Gottes, die ganze Heilsgeschichte drin inklusiv. Wenn der stirbt, ist ja alles tot. Bist du bereit? Bin ich dir wichtiger wie dein Isaac? Die Opferung Isaaks ist die erste reine Anbetung, eine wahre Anbetung. Und die geschah ohne der Hilfe Gottes und ohne der Hilfe von Sarah und ohne Beistand Gottes und ohne der Kraft Gottes. Du musst vorstellen, wie schwer das war für einen Abraham, nach Moria zu gehen und seinen Isaak mitzunehmen und sagen: Junge, ich habe was vor mit dir. Wie schwer muss es dem Vater gefallen zu sein, seinen Sohn mitzunehmen. Alles, was hier getan wurde, geschah von Abraham selbst aus seinem inneren Herzen, weil Gott es ihm gesagt hat. Er hörte nur die Stimme: Liebst du mich wirklich, Abraham? Ist es wirklich wahr, was du da erzählst? Ich liebe dich, Herr. Weißt du, es ist so schön zu singen: Ich liebe dich, Herr, ich liebe dich alles. Ich liebe dich mehr und mehr und mehr, solange dir nichts genommen wird, solange von dir nichts verlangt wird. Oh, jeder Depp kann das machen. Jeder, Fromme. Oh, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr. Aber plötzlich sagt der Herr: Ich möchte deinen Perserteppich, ich möchte deinen Schmuck, ich möchte deine Schatulle, dein Safe und ich möchte dein Sparbuch. Puh, dann wachst du schon auf und sagst: Wo bin ich hingeraten? Die nehmen mein Geld mit, die nehmen mir alles weg. Niemand will von dir was. Bist du bereit, alle deine Hoffnungen zu opfern? Bist du bereit, alle deine Erwartungen zu opfern? Deine Vorstellungen? Das ist mein Isaac, der wird mein Erbe, der wird mein Nachfolger, der übernimmt meine Firma, mein Geschäft. Bist du bereit, deine ganzen Errungenschaften und Erfahrungen zu opfern? Bist du bereit, dein Liebstes? Und jetzt gehe ich noch ein Stückchen weiter. Bist du bereit, sogar deinen Glauben zu opfern, deine Religion zu opfern? Nein, ich liebe dich, Herr. Ja, aber der Herr sagt: Verlass dein Vaterhaus, verlass deine Freundschaft, verlass deine Beziehung, verlass alles. Eine Mutter hat am Sonntag hier so einen Zettel reingesteckt für ihre Tochter: Ich gebe alles Probleme meiner Tochter dir ab. Und weißt du, was da passiert ist? Die Hölle ist auf Erden ausgebrochen. Der Freund hat sie verlassen. Die Tochter hat eine ganze Sache mit Jesus gemacht. Sie hat Gott abgegeben. Es war kein leichter Weg, hier in den Kübel da zu zerreißen und die ganzen Probleme Gott abzugeben. Und die Tochter lässt sich am Sonntag taufen, wenn nichts dazwischen kommt. Du wirst sehen, also das ist die Macht, wenn man Gott radikal abgibt. Das ist die Macht, wenn man Gott radikal abgibt. Bist du bereit, dein Kind Gott abzugeben? Dein liebstes Kind, dein einziges Kind, dein Sonnenschein? Bist du bereit? Und weißt du, warum Abraham das alles tat? Das ist sehr merkwürdig. Ich will nicht theologisch groß darauf eingehen. Und dann heißt es: Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst als dein Sohn Isaac. Wer war das? Und nun erfahre ich die Wahrheit. Das rede in dritter Person. Es war der Teufel. Der Teufel erfährt die Wahrheit. Abraham liebt Gott mehr wie Isaac und Israel und Jerusalem und den Tempel und den Altar und alles drum und dran als die Juden nachher später. Er liebt Gott über alles in der Welt. Und nun erfahre ich die Wahrheit. Menschen durch deren Betung, und das ist nämlich das, worauf der Teufel aus ist: Bete mich an und ich werde dir alles geben, alle Reiche dieser Welt. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du mich mehr liebst als dein Beruf, deine Karriere, dein Geschäft, dein Auskommen und Einkommen. Du liebst mich mehr. Nun erfahre ich die Wahrheit. Er hat sich Gott hingegeben. Und genau das, was der Teufel Luzifer nicht wollte, das machte Abraham. Er gibt sein Bestes, das Wenige, das er hat, das gibt er Gott. Er liebt Gott über alles. Und nun erfahre ich die Wahrheit. Anbetung ist Hingabe des Isaaks. Das ist Anbetung. Bist du bereit, deine Hoffnungen Gott zu geben? Alles, was dich ausmacht, was du bist. Satan war ja, dieser Luzifer war zuständig für die Anbetung. Das war eine Lehrstunde. Dort auf dem Moria war eine Lehrstunde für Satan. Da lernt er, was Anbetung ist. Der liebt Gott über alles. Satan musste ansehen, musste miterleben, dass Abraham Gott alles gibt. Es muss dem Satan die Sprache verschlagen haben. Das muss ein vernichtender Schlag gewesen sein. Dieser Abraham, auf seinen Sohn hat er 100 Jahre gewartet. Und den gibt jetzt Gott her und ist bereit, Gott herzugeben. Anbetung ist ein Akt der Hingabe. Eine Sache von dir und von sonst niemand. Akt der totalen Hingabe, der totalen Kapitulation, sich ausliefern, sich ergeben, sich stellen, freiwillig. Genauso die Taufe. Es ist eine innere Vorbereitung. Hast du deine Vorbereitung getroffen für die Taufe? Verstehst du, es ist deine Beerdigung geplant? Mich gibt es nachher nicht mehr. Ich habe keine Existenzberechtigung nachher. Nach der Taufe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich gebe mich auf. Die meisten Leute, die haben ihren Isaak noch nicht geopfert. Paulus verließ die tote Religion, auch wenn sie noch so toll für ihn war, auch wenn er noch so viel investierte in die Religion. Von heute auf morgen ließ er alles fallen, achtet für Kot. Jeder muss seinen Isaak irgendwie, irgendwann bringen, auch nach 100 Jahren. Was hast du schon für Jesus aufgeopfert und gegeben? Weißt du, wir lesen da von den Jüngern, und sie verließen ihre Netze und folgten ihm nach. Sie verließen ihre berufliche Existenzgrundlage. Sie kündigten sofort, und das war viel. Praktisch ohne Fisch oder Fischernetze, ohne Schiff zu sein, ist man pleite. Und dann diesem Wanderprediger aus Nazareth nachzulaufen. Abraham ging zum Moria in dem Bewusstsein, ich gebe mich auf, ich bin verloren. Wenn ich das tue, gibt es keine Chance mehr für mich, ist alles vorbei. Das ist Anbetung. Anbetung ist Sterben. Anbetung ist Sterben. Du gibst alle Hoffnungen auf, alle Träume, legst alles in Gottes Hand. Gott allein bleibt dir nur noch übrig. Das ist Anbetung. Nur noch Gott, kein Isaak und keine Sarah. Anbetung ist ein Akt des Gehorsams, ohne Kommentar, ohne Diskussion, ohne Widerspruch, ohne Groll, freiwillig von mir, ohne Hass, ohne zu fragen, ohne zu verhandeln, vielleicht gibt es doch noch ein bisschen Rabatt oder irgendwelche Konditionen oder Verhandlungen. Nein, Abraham konnte schachern mit Gott, aber hier in dieser Sache gab es keine Verhandlung. Weißt du, da viele Leute fragen, ist das wirklich heilsnotwendig? Muss das sein, dass ich mich taufen lasse? Naja, willst du in den Himmel kommen oder nicht? Das liegt ja an dir. Willst du gerettet werden? Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Ist es heilsnotwendig? Ist es heilsnotwendig, meinen Isaak zu opfern? Muss ich das? Der reiche Jüngling, verkaufe alles, gib's den Armen und folge mir nach. Wir wissen ja, es war schwer, hat es damals nicht getan. Erst wenn wir zum absoluten Gehorsam gekommen sind, haben wir den Ort der Anbetung erreicht, unser Moria. Wahre Anbetung ist mehr als nur Halleluja, als irgendeine Huldigung Gottes. Das ist wahre Anbetung, es ist ein Akt des Opferns. Wahre Anbetung ist wirklich der Schlüssel, um Gott zu begegnen, von Gott was zu bekommen, Feedback. Anbetung ohne Opfer ist keine Anbetung. Was kostet dir deine Anbetung Gottes? Was kostet dir, in den Gottesdienst zu gehen? Anbetung ist etwas, was Gott von dir nicht verlangt. Er erwartet es, aber er verlangt es nicht. Anbetung ist etwas weiter zu gehen, als Gott erwartet oder sich, ja, als Gott dich bittet. Die zweite Meile. Mehr zu tun. Abraham opferte seinen Isaak, obwohl es Gott eigentlich, ja, nicht im gewissen Sinne verlangt, sondern das war eine Probe, ein Beweis dem Luzifer gegenüber. Mein Abraham liebt mich und du wirst sehen, mein Abraham wird alles tun, um mich zu ehren. Er ist bereit, alles auf den Altar zu legen. Er ist bereit, du wirst sehen. Du bist hier auf dieser Welt, halte ich fest, um dem Teufel ein Exempel zu geben, um dem Teufel das Maul zu stopfen und zu sagen, der wird nicht dich anbeten. Der wird dich nicht preisen, aber du wirst sehen, der gibt seine Jugend auf, der gibt seine Gesundheit auf, der gibt sein Geld auf, der gibt seine Karriere auf, der gibt seine Zukunft auf, der gibt alles auf, um Jesu willen. Der gibt alles auf. Puh, du wirst schon sehen. Und wir sind nicht fertig, wir sind erst mit 170 Jahren fertig, wie ein Abraham. Wir sind erst in der Ewigkeit fertig, aber du bist auf dieser Welt dem Teufel ein Exempel zu stellen. Du wirst sehen, er wird sich taufen lassen. Und du wirst sehen, er wird in die Mission gehen. Und du wirst sehen, er wird Vater und Mutter verlassen. Und er wird mir dienen. Du wirst sehen. Von sich aus wird er das machen. Nicht, weil ich es verlange. Ich verlange von ihm nichts. Ich werde von ihm nichts verlangen. Aber du wirst sehen. Und dann kommt der Teufel. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott mehr liebst als alles andere auf der Welt. Er muss die Wahrheit erfahren. Der die Wahrheit nicht kennenlernen wollte, der nichts wissen wollte, der Gott nicht anbeten wollte, der muss erfahren, dass du ihm das Maul stopfst. Das ist, wie man den Teufel vertreibt. Wahre Anbetung hat drei Bestandteile. Drei Bestandteile. Da ist zuerst einmal das Holz, das Messer, und das Feuer. Drei Sachen. Es gibt keine Anbetung ohne Holz, ohne Feuer und ohne Messer. Natürlich auch ohne Isaak, aber trotzdem. Wir müssen willig sein, die Bestandteile des Opfers mitzunehmen und mitzubringen. Na gewiss, auf dem Berg Moria, da ist genug Kleinholz und trockenes Gehölz. Nein, Abraham nimmt das Holz von zu Hause mit. Und er nimmt das Feuer von zu Hause mit. Nimm nicht ein Feuerzeug oder Feuersteine. Nein, er bringt das Feuer, trägt in einem Gefäß das Feuer von zu Hause mit. Und das Messer auch natürlich von zu Hause mit. Und das Opfer bringt er auch natürlich von zu Hause mit. Aber drei Sachen. Holz, das leicht brennt, sich schnell entzündet. Holz ist ein Zeichen für den Tod, totes Material. Tote Werke, Bild auf das Kreuz Jesu Christi. Holz ist das Abgestorbene oder Abgestorbenes. Holz wäre zum Beispiel Titel, Ehre, Anerkennung, Auszeichnung, Diplomas. Dann die ganzen Papiere, die Dokumente, die ganzen Sicherheiten. Das wird das Feuer alles entzünden nachher. So wie Stroh. Und dann nahm er Feuer mit, glühende Kohlen. Von zu Hause. Feuer, das in ihm brannte. In uns muss ein Feuer brennen, das Feuer des Heiligen Geistes, das der Heilige Geist entzündet hat. Das musst du von zu Hause mitbringen. Feuer, das ist diese gestaltende Kraft, die alles verändert. Aber nicht ein Feuer von irgendwo, von der Umgebung, von jemand anders. Fremdes Feuer, es muss dein Feuer sein, von zu Hause. Das, was Gott in dir entzündet, in mir entzündet hat. Heiliges Feuer. Sonst fällst du tot um. Sonst schaffst du es nicht. Sonst erreichst du das Ziel nicht. Und dann nahm er das Messer mit. Warum denn das? Das ist für die Anbetung sehr wichtig. Ohne Messer keine Anbetung. Das Opfer trennt. Das Messer trennt und scheidet. Ist eine Mordwaffe eigentlich. Trenninstrument und ein Vorbereitungsinstrument. Das ist das Messer. Da richtet man was zu. Jeder kann Holz tragen und jeder kann Feuer machen. Aber Anbetung ohne Messer ist kalter Kaffee. Opfer ohne Messer ohne zu zerlegt. Ist ein kalter Kaffee, leerer Altar. Erst das Messer bringt das Opfer auf den Altar. Erst wenn der Altar fertig ist, und dann zieht Abraham das Messer, das musst du vorstellen, dieses Bild, und will seinen Sohn erstechen. Das, was die Kanaaniter ja sowieso tagtäglich gemacht haben. Und dann erst, als er bis zum Äußersten bereit war, hat er gesagt, Gott, Isaac, Gott segne dich, und zieh das Messer. Und dann sagt Gott, tu ihm nichts an. Dann kriegt er sein Isaac wieder zurück. Dann kriegt er das, was ihn ausgemacht hat, wieder zurück, den Segen Gottes, das Volk Gottes, die Berufung, die Verheißung kriegt er zurück, aber erst nachdem er das Messer gezogen hat. Nicht nur Theater, der hätte schon, natürlich mit schwerem Herzen, und du musst vorstellen, wie schwer das dem Vater war, als der Junge fragte, Papa, also wir gehen immer zum Altar, zum Gottesdienst, und dann nehmen wir immer einen Bock mit oder ein Schaf oder eine Ziege oder eine Taube und so weiter. Aber wo ist das Opfer? Und du musst vorstellen, wie es dem Vater, da ist er erstochen worden, fast selbst gelünscht. Wo ist das Opfer? Und dann sagt der Vater, Junge, ich muss dir leider die Wahrheit sagen, du bist das Opfer. Du bist das Opfer. Sein Sohn. Sein Liebstes, sein Allerliebstes, für den er alles aufgegeben hat, der hätte alles verlassen, nur damit sein Sohn, sein Erbe, sein Nachkomme, sein Fleisch und Blut, das ist das Opfer, sein Fleisch und Blut, das Messer. Gott kann uns erst segnen und uns erst begegnen, wenn wir bereit sind, das Messer anzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, der hat schon das Messer an der Kehle gesetzt. Und da stoppt Gott ihn. Und da triumphiert erst der Glaube. Anbetung ist nicht nur einfach Loblieder singen oder irgendwie was Besonderes geben, extravagant was und so weiter. Anbetung ist, hier ist mein Sohn. Ich kann noch ganz schnell 1. Samuel 1, Hannah, sie betet, auch Anbetung, und dann kriegt sie Samuel und dann bringt sie auch Gott. Menschen verstehen, Weltmenschen verstehen die wahre Anbetung nicht. Die sagen, das ist alles Schwachsinn, das ist alles Paradox, das ist Torheit und Dummheit. Aber hier diese Hannah gibt ihren erbetenen Samuel, sagt, nachdem er entwöhnt war, hier Priester, nimm ihn. Ich habe ihn hier bekommen und ich gebe ihn hier zurück wieder. Von Gott bekommen, an Gott wieder zurückgegeben. Die Welt versteht wahre Anbetung Gottes nicht. Die denken, die Leute sind betrunken, denken an Pfingsten. Sie reden in Sprachen, ist nicht normal. Das, was Abraham tat, ist nicht normal, was Hannah tat, ist war nicht normal. Das ist Anbetung. Leute, die Weltmenschen um dich herum glauben, du bist nicht mehr normal. Die unterstellen die Gefühlsduselei. Anbetung bereitet dem Herrn den Weg. Er schließt das Größere. Und ich werde ihm den Weg des Lebens zeigen. Wer Dank opfert, preiset mich. Anbetung bringt Freude in dir, Freude zu Gott. Guck mal, der liebt mich über alles. Der liebt mich über alles in dieser Welt. Gott gab mir ein Wort, das ich mit euch ganz schnell teilen möchte. Durch die Anbetung Gottes kommen wir weg vom Unglauben zum Glauben. Durch die Anbetung Gottes, von Niederlage zum Sieg, vom Mangel zur Fülle, von Krankheit zur Gesundheit. Durch die Anbetung Gottes kommen wir von Depression zur Freude. Bring deinen Isaac auf den Altar. Leg ihm das Messer an. Sei bereit, dieses Opfer zu bringen. Und du wirst sehen, wie von Versagen Erfolg kommt, von Schwachheit Kraft. Abraham, und nun, und da schließt Gott einen Bund mit ihm. Und nun erfahre ich die Wahrheit. Und da bestätigt ihn Gott und gibt ihm Verheißungen über Verheißungen. Durch die Anbetung wechseln wir die Standorte. Anbetung ist der Einstieg des Himmels hier in dein Leben. Das Tor zur Herrlichkeit. Durch die Anbetung bekommst du eine ganz neue Sichtweise. Und nun erfahre ich die Wahrheit. Nun weißt du, was auch in dir drin ist. Und jetzt weißt du, wie du an deinem Isaac hängst. Puh, der Weg nach Moria. Ich kann mir vorstellen, der ist um ganz Mittelmeer rummarschiert, um mal nach Moria zu kommen. Das muss ein langer Weg gewesen sein. Das ist ein schwerer Weg. Ein Weg wie Genauso wie der Weg für Jesus nach Golgatha, 33 Jahre lang. Durch deine Betung findest du Gnade bei Gott. Durch deine Betung wird das Negative gestoppt und blockiert, der Teufel das Maul gestopft. Durch deine Betung lösen sich so viele Probleme, die sich vorher gar nicht gelöst haben, die du gar nicht mal gesehen hast, dass es welche sind. Anbetung für mich persönlich ist so Wellness für die Seele. Mir ist wohl, mir ist wohl. Ich kann mir vorstellen, als Abraham dann vom Berg runterstieg, wow, Isaac, du kannst froh sein, dass der liebe Gott eingegriffen hat. Du kannst froh sein für den Bock, dass der davongelaufen ist und hier im Gestrüpp hängen geblieben ist. Glory, 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 Glory. Mein Isaac lebt. Sarah, du kannst froh sein, dass dieser Tag ganz andere Wende genommen hat. Stell dir mal vor, was wäre zu Hause passiert, wenn der Abraham nach Hause gekommen wäre und wo ist mein Isaac? Ja, den habe ich abgeschlachtet. Den habe ich geopfert. Was wäre passiert zu Hause? Ich kann mir vorstellen, Sarah hätte ihm die Augen ausgekratzt. Hätte ihr zugetraut. Da wäre die Hölle los gewesen, aber Gott sei Dank, Gott hat eingegriffen. Gott sieht das Herz. Gott will nur das Herz sehen. Gott will nicht den Isaac haben. Gott braucht deinen Isaac nicht. Gott braucht das Geld nicht. Gott braucht den Reichtum nicht. Junger Mann, verkaufe alles und gib es den Armen. Gott braucht den ganzen Plunder nicht. Gott will nur die Einstellung des Herzens haben. Das ist alles. Anbetung hat etwas mit dem Herzen zu tun. Nur die Einstellung, dass du nicht daran hängst. Und da bekommt Abraham eine neue Identität, ein neues Gefühl, eine neue Haltung. Durch deine Betung ist plötzlich der Himmel in sein Leben hineingekommen und du hast Gott geliebt und du bist jetzt ein Liebling Gottes, ein Freund Gottes. Anbetung ist eine Therapie für Seele, Geist und Leib. Es zentriert sich auf Gott mit allem, was wir sind. Anbetung hat so viele positive Nebeneffekte und ich möchte jetzt Stopp machen und ich möchte am besten, wir fangen an und wir beten Gott an. Wir bauen kein Altar hier. Aber wir wollen heute uns vom Herrn zeigen lassen, wo wir, was ist mein Isaac? Was ist mein Isaac, den ich bringen sollte? Und den kannst du wahrscheinlich heute gar nicht bringen, selbst wenn du es wolltest. Du musst erstmal dein Herz überwinden. Du musst zuerst so viel Vorurteil in deinem Herzen überwinden. Ich kann mir vorstellen, Abraham hat sich ständig im Kreis gedreht und gesagt, soll ich nicht? Was wird Gott? Will er das wirklich von mir? Es ist ein Kampf. Und Anbetung ohne Kampf ist keine richtige Anbetung. Du musst dich durchringen. Und jetzt Isaac, wir gehen. Nimm's. Und der Isaac war schon ein strammer Mann, als er geopfert wurde. Es war nicht so ein kleines Büblein, der hätte auch weglaufen können. Aber du siehst auch, das Opfer war willig und war einverstanden. Das Opfer war bereit, geopfert zu werden. Vater, mach das. Wenn Gott es dir gesagt hat, mach das. Ich bin bereit. Das Opfer muss auch einverstanden sein. Wir fangen an. Wir bitten Gott, dass er uns würdig macht zur Anbetung. Uns zu Anbetern im Geist und in der Wahrheit, was es auch immer heißt. Wir stehen auf und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns einfach unsere Augen nach oben richten und mit Gott reden heute Abend ganz kurz und sagen, Vater, ich möchte dir gefallen. Vater, ich möchte dich lieben. Ich möchte dich lieben über alles in der Welt. Und du siehst, das, was Abraham konnte, was die anderen in der Geschichte konnten, eine Hanna, ein Paulus, und all die Männer, die dich liebten, die dir zujubelten und zujauchten, die dich anbeteten, Herr, ich möchte ein Anbeter sein. Und ich möchte mich nicht nach Menschen richten, auf Menschen schauen in meiner Anbetung, sondern ich will dich preisen, ohne Rücksicht auf meine Gefühle, ohne Rücksicht auf die Stimmen drumherum, was die Leute sagen und denken. Herr, ich will dich loben und preisen. Und mich interessiert nicht die Michael, und mich interessieren nicht die Leute. Macht das ein König, macht das ein König nicht. Dann sagt David, ich möchte noch demütiger sein, noch niedriger sein als das, als ein Knecht, als ein armer Junge. Ich will Gott loben und preisen. Aus dem Mund der Unmündigen hat er sein Lob zubereitet. Herr, Oh, zeig uns, wir verstehen immer noch nicht, was Anbetung ist, aber du reißt die Zäune nieder, die uns abhalten, dir alles zu geben, alle Vorurteile, alle Meinungen, alle Traditionen. Du reißt diese Zäune nieder, sodass wir wahre Anbeter Gottes werden, heute Abend. Halleluja. Und wenn meine Geschwister nach Hause gehen, dass sie wissen, mein Isaac, den ziehe ich groß als ein Brandopfer dem Herrn, als ein Lobopfer, als ein, ja, ein Dankopfer dem Herrn. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn soll gepriesen werden. Herr, es ist das Wichtigste, dass dein Name durch uns, wo wir auch immer sind, gelobt und gepriesen wird. Segne deine Kinder, segne dein Wort und lass dein Wort weiterlaufen und weiterwirken in Jesu Namen. Amen.